Also nochmal herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und wir haben heute zu Besuch Usama Taraben. Herzlich willkommen nochmal, Usama, bei 99 zu 1. Hallo. Wir wollen heute natürlich auch über den Gazakrieg sprechen. Der Titel ist allerdings Ukraine-Krieg, Gazakrieg, staatliche Souveränität und die Moral. Ja, wir werden gleich direkt am Anfang ein bisschen Abriss geben, beziehungsweise einen Abriss erfragen bei Usama. Ja, letztes Jahr begann der Ukraine-Krieg, dieses Jahr ein neuer Krieg, diesmal in Gaza. Und eigentlich ja doch schon wirklich zwei in der Sache und auch in der Geschichte sehr unterschiedliche Konflikte. Warum soll man eigentlich jetzt über beide in einem Atemzug sprechen? Was ist der Hintergrund für das, was wir heute besprechen wollen?
Nicht der Hintergrund, sondern der Grund dafür, dass man das in einem Atemzug abhandelt. Dass es derselbe Mist ist, und zwar in zweierlei Hinsicht. Beide Kriege geben Auskunft darüber, wie die Subjekte beschaffen sind, die sie führen. Und dass sie bei allen Unterschieden vor allem sehr viele Gemeinsamkeiten, und zwar sehr tödliche Gemeinsamkeiten haben. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, diese Gewaltorgien, die da jeweils stattfinden, die eine in Osteuropa und die andere im Nahen Osten, die werden begleitet von Orgien der Moral und der Rechtfertigung. Und auch mit Blick auf das, auf diesen Nebenkriegsschauplatz, stellt man eigentlich dann doch mehr unerfreuliche Gemeinsamkeiten als irgendwelche raffinierten Unterschiede fest. Das mal als erste grobe Rechtfertigung für das heutige Thema.
Ziel war also, dass wir auch mal heute versuchen, so ein paar dieser gängigen Ideen zu adressieren, mit denen diese Kriege dann in der Öffentlichkeit so besprochen werden. Ja, und Usama wird dann zeigen, ja, beziehungsweise verargumentieren auch, wie falsch diese gängigen Vorstellungen und auch der geläufige Umgang mit diesen Kriegen sind. Und auch, was für Schlüsse über die Staatenwelt und die Funktion der Moral in ihr gezogen werden können. Ja, da müssen wir dann unweigerlich auch über die Konflikte selbst sprechen und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle werden wir auch mal was diskutieren. Aber gehen wir mal diese Ideen durch, beziehungsweise vielleicht Talking Points oder ja, moralische Themen, die so besprochen werden in der Öffentlichkeit und die ja wirklich auch bei beiden Konflikten sofort losgingen. Die eine große Frage, die dann gewälzt wird, war dann immer, dürfen die das? Ja, war das gerechtfertigt? Und wenn ja, für wen? Und wie viel davon ist denn da erlaubt? Und ist das völkerrechtswidrig? War das Selbstverteidigung? Wird von einem Recht auf Selbstverteidigung da Gebrauch gemacht? War es ein legitimer Widerstand oder ging der nun wirklich zu weit? Was hast du zu sagen zu dieser Herangehensweise an den Krieg oder an die Kriege?
Ich habe dazu zwei Zurückweisungen zu machen, in Form von zwei Gegenfragen. Die erste zurückweisende Gegenfrage an alle, die die Frage stellen. Und wenn es unser gemeinsamer Freund YouTube tut, dann geht halt die Gegenfrage an den jetzt. Wenn du schon fragst oder wenn ihr schon fragt, dürfen die das? Kann man dann mal für einen Anfang eine Verständigung darüber haben, was eigentlich das ist? Worüber redet ihr? Was ist das, wovon alle Welt wissen will, ob sie es dürfen oder nicht, die dies machen? Das ist das Erste. Die zweite zurückweisende Gegenfrage lautet, warum interessiert denn dich das, ob die das dürfen? Zur ersten Zurückweisung. Was ist eigentlich das, worum es da geht? Und da ist meine Auskunft theoretisch nicht sehr raffiniert. Und es wird sich ja schon seit ein paar Tagen auf Twitter davor gefürchtet, dass ich wieder ganz viele komplizierte Schachtelsätze mache, die keiner versteht. Heute wird's einfach. Schaut doch mal hin und hört denen zu, die diese beiden Kriege befehlen. Womit hat man es da zu tun? Da ist es kein Geheimnis. Erstens, die Kommandogewalt, die sie haben über ihre Leute, als Vorsitzende einer properen oder vielleicht auch nicht so properen, aber jedenfalls Staatsgewalt, benutzen sie im Kriegsfalle, so, dass sie die von ihnen kommandierten Menschen in Uniform stecken, die mit Waffen ausrüsten und an die Front schicken und denen den Auftrag geben, möglichst viele von den feindlichen Menschen umzubringen, bevor sie selber eine Handgranate mit den Zähnen auffangen, wie es in dem einen Film hieß. Wofür lassen Sie die Leute unter Ihrem Kommando sterben? Kein Geheimnis, keine Theorie dafür, dass die verletzte Bestimmungshoheit, die Sie haben, die Sie überhaupt auszeichnet als politische Gewalten und als Inhaber politischer Gewalt, über Ihr Territorium und über Ihre Leute wieder geheilt wird. Die ist nämlich verletzt worden von einem anderen Gewalthaber, mächtiger oder weniger mächtiger Art. Aber jedenfalls das lässt sich eine Staatsgewalt nicht gefallen, wenn sie Krieg führt, setzt sich und den eigenen Bestand und die eigene Heiligkeit und Gesundheit so absolut, dass sie die Leute dafür opfert. Die Leute in ihrer ganzen Existenz, in ihrem Leben, in ihren Lebensbedingungen und allen Lebensperspektiven. Die werden drangegeben. Wofür? Dafür, dass die staatliche Gewalt über sie sich den Einspruch, den sie offensichtlich so heftig als Verletzung empfindet seitens einer anderen Staatsgewalt, sich nicht gefallen lassen muss und den wieder gut macht, den rückgängig macht. Was Staaten da in einem Krieg also praktizieren und was sie klarstellen, das ist in der denkbar härtesten und existenziell tödlichen Art und Weise der Gegensatz, den sie als staatliche Gewalten zu den Leuten haben, über die sie regieren. Die schaffen denen an, die machen es denen alternativlos zum Schicksal, den Leuten, dass diese Leute die Basis, die Ressource, das Material im Krieg in diesem absurden Sinne das Verschleißmaterial ihrer staatlichen Herrschaft sind. Kriege, diese beiden, an denen kann man es wieder sehen, die sind, wenn man so will, eine große Aufräumaktion. Die räumen mit jeder in zivilen Zeiten einreisenden Lüge auf. Der Staat wäre für die Leute da. Im Krieg dreht es um und praktiziert, dass das eine Lüge ist und die Wahrheit ist genau andersrum. Zugleich ergeht die Klarstellung zu diesem Standpunkt einer staatlichen Gewalt und zu diesem Verhältnis, was sie zu den Leuten einnimmt, gehört unabdingbar, untrennbar, dass sie diese Staatsgewalt selber definiert, ab wo sie sich so verletzt fühlt, so beleidigt von ihrem staatlichen Gegner, angegriffen, dass sie jetzt mal für ihre Untertanen beschließen muss, ihr müsst sterben, damit diese Beleidigung aus der Welt schaffen. Wo das anfängt, das gehört überhaupt zur Freiheit und zur Souveränität einer staatlichen Gewalt. Das legt die selber fest. Die lässt sich nicht festlegen auf, bis dahin musst es dir gefallen lassen, das geht doch noch in Ordnung, jetzt hab dich mal nicht so. Nein, Staatsgewalt, Souveränität, wenn es eine Staatsgewalt dahin bringt, ist genau das Gegenteil davon. Das führt die vor oder führen die aneinander und gegeneinander vor. Klar, einerseits souveräne nationale Staatsgewalt hat zwei ganz unmittelbare, wenn man so will, Maßzahlen. Die eine lässt sich in Quadratzentimetern ausdrücken, das ist, wie weit sie reichen, und das andere sind die Leute, über die sie verfügt. Aber für eine Staatsgewalt ist das der Auftakt, ist das die Basis dafür, zu definieren, was sie darstellt, wie weit sie reichen will, und was sie sich von ihresgleichen schon mal auf keinen Fall gefallen lässt. So, das macht sie in dem Krieg zur alternativlosen Ansage für alle ihre lieben regierten Bürger. Und zwar macht sie das mit derselben Alternativlosigkeit, mit der sie das Leben von denen sowieso schon regiert. Nur deswegen kann sie überhaupt Krieg führen, nämlich die zu einem Krieg abkommandieren. Deswegen ist nicht hingehen keine Option. Gab ja diesen stutzdummen Spruch, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ja, so ist es eben nicht. Der kommt dann schon zu einem hin in Form eines Einberufungsbefehls. Und wenn man meint, man kann ihn geflissentlich übersehen, dann kommen die, die einen aufs Schlachtfeld jagen. Weshalb sie in Deutschland ja auch gleich Feldjäger heißen, passenderweise. Weglaufen, wohin soll man denn weglaufen, ist auch nicht vorgesehen. Und wenn man sich das vom Halse schaffen will, dieses Lebensrisiko, dann muss man diese Subjekte und die Macht, die sie über einen haben, abschaffen. So, jetzt habe ich gleich mal schon die Alternativfrage beantwortet, bevor sie irgendein YouTube gestellt hat. Unterhalb davon geht's nicht. Ende der Durchsage. Ich habe ja schon angekündigt, heute wird's einfach. Mehr kommt in dieser Hinsicht nicht. Die zweite Zurückweisung, ich hoffe, das war jetzt so unverschachtelt, dass man es verstehen konnte. Die zweite Zurückweisung in Form einer Gegenfrage ist, warum interessiert denn das, ob die das dürfen? Wenn es das ist, worum es geht, so wie ich jetzt drüber geredet habe. Und da ist die Antwort auf meine dumm gestellte Gegenfrage lustigerweise, es bleibt weiter einfach dasselbe. Wo kommt dieser Rechtfertigungsbedarf her? Ja, der kommt überhaupt genau aus der Brutalität des Gegensatzes, der da in der Welt ist. Einerseits kann man ja sagen, Legitimationsbedarf, Rechtfertigungsbedarf, das gilt ja auch für den Hausgebrauch, den hat man immer nur im Rahmen von irgendwelchen Gegensätzen. Wenn du wieder fies zu deiner Frau bist, dann musst du irgendwie rechtfertigen, dass das jetzt in Ordnung war oder so. Und keine Mieterhöhung ohne längliche Begründung, warum das schwer in Ordnung geht. Der Krieg ist der verabsolutierte Gegensatz einer Staatsgewalt gegenüber dem Leben ihrer Leute. Und so absolut und so tödlich und so existenziell wie dieser Gegensatz ist, so dringlich ist der Rechtfertigungsbedarf. Aber so abzulehnen ist er dann auch. Weil was rauskommt, wenn überhaupt irgendwas rauskommt, wenn an Antwort irgendwas rauskommt, und auf die zielt's ja auch. Das weiß ja auch jeder, dass es in aller Regel die Antworten vor der Frage gibt, dürfen die das? Zielt darauf, dass die Leute sich das einleuchten lassen, was man sich nicht einleuchten lassen kann. Die absurdeste Existenzbestreitung, zu der man sich abkommandieren lassen soll. Die soll und die will gerechtfertigt sein, und so sehen die Rechtfertigungen dann auch aus. Und wenn man sich mal fragt, okay, also was wird gerechtfertigt, dass der ultimative Gegensatz